Ja, klasse. Geh auf die Decke.
Super, toll.
Hi, ich bin Jasmin, bin Tierpsychologin und Hundetrainerin bei der Hundeschule Pfeffer und Pfoten in Hamburg. Willkommen bei dem Podcast zu Besuch bei Pfeffer und Pfoten. Heute
Stopp. Heute drehen wir den Spieß mal um und Jasmin ist zu Gast in ihrem eigenen Podcast.
Okay. Na gut.
Ja, Überraschung. Ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Podcast-Folge. Ich bin Sophia, meine Hündin heißt Fiona. Aber heute wollen wir doch mal mehr über Jasmin und ihre Hündin Malou erfahren. Jasmin, erzähl doch mal, deine Hündin Malou, wie ist die denn zu dir gekommen?
Okay, ja, Malou kommt ja aus dem Tierschutz aus Rumänien. Tatsächlich ist sie zu mir gekommen, als ich hatte noch eine alte Hündin und meine Tochter war gerade so ein Jahr und ich hatte das Bedürfnis, tatsächlich irgendwie noch ein Kind zu bekommen, hatte natürlich aber keinen Partner und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann wird es halt ein Hund und dann ist Malou in unser Leben gekommen.
Also ein zweiter Hund statt ein zweites Kind, ja, das ja. Ist doch auch schön.
Also der Name ist ja auch tatsächlich so, ich war mal auf Kur mit meiner Tochter und da war eine kleines Mädchen, die war so niedlich und die hieß Malou und ich fand den Namen so cool und deswegen war es auch auf jeden Fall klar, wenn die nächste Lebewesen, die in meinem Leben da tritt, das wird eine Malou. Und ja, die ist mit dreiviertel Jahr zu mir gekommen und dann hatte ich halt sehr viel Pipi in der Wohnung und sehr viel Stress und sehr viel Angst und die war auf jeden Fall so anstrengend und ich habe ja natürlich gedacht, ich kann alles, weil meine alte Hündin war halt einfach so ein super Vorbildhund. Die war so klasse, hat alles mitgemacht. Ich war mit der überall, kann ich überall mit hinnehmen, die konnte super gut alleine bleiben. Und dann dachte ich natürlich, ich kann ja so mit Hunden klarkommen und ich verstehe die und weiß ja alles. Und als dann Malou da war, habe ich halt erst erfahren, dass ich überhaupt nichts weiß. Also ich war total überfordert, wenn die plötzlich irgendwie Scheinattacken zu anderen Hunden gemacht hat. Und ich hatte auch die mal irgendwie abgegeben, also zu einer Freundin gegeben. Und die Freundin hat mich angerufen und meinte so, ja, also deine hat hier sich in einer Hose verfangen bei einem älteren Mann. Und da war ich sofort klar, okay, ich muss einen Hundetrainer arrangieren. Und ja.
Okay, also hattest du zum Start mit Malou anscheinend auch einige Probleme, beziehungsweise du wurdest vor einige neue Herausforderungen gestellt, aber du konntest ja dann nicht, wie deine anderen Kunden und Kundinnen, dich an dich selbst wenden, weil damals warst du ja, glaube ich, noch keine Hundetrainerin, ist das richtig?
Nee, ich habe ja überhaupt nichts, also ich dachte halt, ne, ich kann alles mit Hunden und so und Malou war dann, also ich habe dann den Hundetrainer geholt und ich war so unzufrieden mit dem. Ich habe mich so unverstanden gefühlt und dachte so, okay, ja, der war echt meckerig und hat ganze Zeit gesagt, ja, dein Hund ist so und so und so und so. Und ich dachte nur so, ja, warte mal, du siehst da ganz viele Sachen nicht. Und hat mich total nicht selber gesehen gefühlt, habe den Hund nicht gesehen gefühlt und habe mich so gedacht, so, ey, was mache ich denn jetzt? Und tatsächlich ist dann, weil ich habe ja noch das kleine Kind da zu Hause gehabt und habe gesagt, okay, ich mache ein Studium, ein Fernstudium an der ATN, Tierpsychologie, Schwerpunkt Hunde und Pferde, weil ich dachte, mit Pferden kann man nicht falsch machen, wenn man das auch nochmal mit als Schwerpunkt nehmen, weil ich dachte so, wenn ich das vielleicht mal irgendwann beruflich machen sollte, kann man mit Pferden ganz gut Geld verdienen. Naja, jetzt brauche ich es eigentlich gar nicht mehr, weil ich überhaupt nichts mehr mit Pferden am Hut habe, aber habe dann halt dieses Tierpsychologie-Studium gemacht und dann bin ich auch schon nach Hamburg gezogen, weil ich habe ja da, an der Zeit habe ich ja tatsächlich noch in Hannover gewohnt.
Also zusammengefasst haben wir es eigentlich Malou zu verdanken, dass du letztendlich Hundetrainerin geworden bist und wir jetzt alle von deinem Wissen profitieren dürfen.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch jedes Mal dankbar. Dieser Hund nervt mich manchmal auch so dolle noch. Und ich denke mir manchmal so, ey, ist es dein Ernst? Aber ich sage ja immer, man kriegt nicht den Hund, den man möchte, sondern den man braucht. Und ich habe diesen Hund wirklich ganz, ganz dolle gebraucht. Einfach, um mich weiterzuentwickeln, um mich selber kennenzulernen, um auch mal so ein bisschen wie reagiere ich, über meine Gefühle klarzukommen und mich selber zu reflektieren. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist.
Ihr müsst auf jeden Fall eine Wahnsinnsentwicklung miteinander vollzogen haben, weil also ich war ja auch schon öfter mal mit Malu draußen spazieren oder habe Zeit mit ihr verbracht. Und ja, also sie ist ja jetzt so ein super ruhiger, unkomplizierter Hund. Sie ist super leinenführig, hört total gut. Und ja, man kann sich das gar nicht mehr so vorstellen, dass ihr in der Anfangszeit solche Probleme hattet. Was würdest du dann sagen, wo war bei dir so der Knackpunkt, wo du dann wusstest, wie euer Trainingsweg aussehen könnte?
Also tatsächlich haben wir das so erlernt. Also ich erzähle erstmal, meine großen Baustellen waren tatsächlich Hundebegegnung, weil ich war natürlich so blauäugig und habe dann halt immer gedacht so, okay, ja, sie wird das irgendwann von alleine, diese sozialen Kontakte lernen. Also sie ist halt immer mit Scheinattacke hingelaufen zu den Hunden, die unangeleint war, und hat die natürlich dann versucht irgendwie zu korrigieren. Und habe das natürlich nicht gesehen in der Zeit, dass das Verhalten immer schlimmer wird, weil es natürlich sich immer gelohnt hat, für den Hund dahin zu stürmen. Und irgendwann hat sie natürlich das schon angefangen, die Hunde zu korrigieren, auch an der Leine, und war dann halt so dieser typische Leinpöblerhund. Zudem war dann unsere Baustelle auch noch halt dieses, ja, überall hinpinkeln, weil sie tatsächlich ein Jahr nicht richtig stubenrein war, hat sehr, sehr viel mit Stress gepinkelt, hab dann natürlich, weil es mich so doll gestresst hat, habe ich natürlich das Gegenteil gemacht, den Hund also nicht beruhigt und gesagt, ach ja, hier, alles gut, und habe dann eher wirklich mehr Druck aufgebaut, das ist natürlich dann total bescheuert ist, weil das bringt ja natürlich da gar nichts. Und je lockerer ich wurde, umso besser wurde das mit der Stubenreinheit und auch mit der Leinenbegegnung. Tatsächlich hatten wir immer kleine Baustellen, und ich habe das halt tatsächlich immer mehr bemerkt im Studium, dass ich halt gemerkt habe, ah, so funktioniert das, und klar, das kommt mir bekannt vor, und ah, das Verhalten wird dann mehr gefördert, wenn ich das immer weiter zulasse. Also ich habe, glaube ich, das, was die Kunden jetzt immer in meinem Training an Aha-Momenten bekommen, habe ich damals halt durch das Studium gemacht, und ich bin dann halt ja auch schnell in sämtlichen Praktikas gerutscht, und da habe ich natürlich auch immer was mitnehmen können. Und ja, ich durfte halt quasi auch dieses territoriale Verhalten, was halt sie ganz stark hat, dadurch, dass sie halt ja auch einen Herdenschutzanteil drin hat, da durfte ich auch endlich das Verstehen lernen. Und ja, was ich immer nicht so gerne erzähle, aber auch einen großen Teil mein Training beeinflusst, ist halt, auch wenn das so super esoterisch klingt, ich habe da halt auch tatsächlich mal Tierkommunikation gelernt, und ich finde es halt manchmal so ein bisschen herabwürdigend, wie Leute dann angucken, oh, okay, du redest mit Tieren, aber ich hab da mitgenommen, dass ich ganz, ganz doll auf meine Intuition achte. Also mein Gefühl, was gerade der Hund vielleicht, also einfach dieses Gefühl, was mir gerade geht. Oh, der Hund ist gestresst. Oh, okay, ich bin gerade gestresst. Und das hat ja auch ganz, ganz viel im Hundetraining tatsächlich auch mit zu tun, mit dieser Stimmungsübertragung, so nennen wir das ja. Und das ist ganz, also da habe ich wirklich viel mitnehmen können.
Wir, also mein Hund Fiona und ich, wir haben auf jeden Fall auch von deinem Wissen und deiner Einstellung total profitiert, weil, naja, also Fiona und Malu sind sich ja schon recht ähnlich in vielen Verhaltensweisen, deswegen verstehen sie sich wahrscheinlich auch so gut. Und ja, also du warst auf jeden Fall so der Erste und auch, ja, bis heute mit meinem Freund zusammen einzige Mensch, wo ich meinen Hund bedenkenlos auch mal über Nacht einfach lassen würde, weil ich genau weiß, dass du verstehst, wie sie tickt, ne, oder wie beide Hunde ticken, und halt auch rechtzeitig eingreifen könntest, wenn die sich mal irgendwie ein bisschen daneben benehmen oder so. Von daher, ja, muss ich sagen, war das für mich dann auch so ein Aha-Moment, als wir uns kennengelernt haben, um auch einfach nochmal besser zu verstehen, wie mein Hund tickt. Und von daher finde ich das eigentlich gar nicht so esoterisch. So, weiter geht's mit unserer netten Fragerunde. Ja, du musst uns jetzt auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte aus eurem Training oder Alltag offenbaren. Ich weiß, da gibt es einige mit Malu.
Okay, ja, da gibt es wirklich sehr viele. Och nee, eine darf ich gar nicht erzählen, also mache ich es einfach nicht. Und mir fällt spontan, okay, das ist halt auch wieder eine Pipi-Kaka-Story. Also alle, die das nicht so abkönnen, die sollten jetzt mal kurz abschalten. Nee, Malu hat ja manchmal, also die hat ja, ist ja leider auch krank, also sie hat Probleme mit dem Futter und auch mit der, ja, mit der Leber. Sie ist ja auch schon zweimal fast krepiert und ich habe schon sämtliche Tierarztrechnungen hier an der Wand hängen, weil die einfach so teuer waren, dass ich unbedingt aufheben musste. Nee, und sie hatte halt an einen Tag richtig dolle wieder Durchfall und wir waren draußen, kamen wieder rein und ich dachte, okay, jetzt muss ich das Kind abholen und habe sie nur kurz in der Wohnung gelassen, bin dann direkt los und mein Staubsaugerroboter, der Bender, wie ich den immer so schön nenne.
Ja, der berühmte Bender, der hat ja auch so ein bisschen sein Eigenleben und seinen eigenen Willen.
Ich will ja niemanden, ey, ohne Witz, Maschinen, die werden uns irgendwann übernehmen. Also ganz ehrlich, dieser Staubsaugerroboter, der macht eigentlich nur seine Arbeit richtig, wenn ich da bin in der Wohnung. Ansonsten ist der wirklich Katastrophe. Naja, auf jeden Fall ist der angesprungen in der Zeit, wo ich das Kind abgeholt habe von der Schule und ist durch die Wohnung gefahren. Nur habe ich nicht mitbekommen, dass Malu irgendwie auf den Teppich geschissen hat. Und der Staubsauger, bei jeder kleinsten Teppicherhöhung sagt er, hier ist ein Abgrund, ich darf da nicht langfahren. Aber ohne Witz bei diesem Kackhaufen hat er gesagt, so, ja, auch geil, das muss ich wegmachen. Und ist einfach mal durchgefahren, hat natürlich dann die Scheiße komplett im Zimmer verstreut und das klebte dann vorne und hat dann natürlich immer, wo der immer so gegen die Kante fährt, hat er immer so einen Klick so und als ich nach Hause kam, hat die Wohnung erstmal noch richtig viel Scheiße gestunken und ich habe einfach überall Scheiße gefunden, an jeder Ecke und ich habe nur gedacht, so, ey, was soll ich machen, ich kann diese Wohnung nicht abfackeln, ich will auch die nicht mehr betreten, wo soll ich wohnen,
Okay, dieser Podcast bekommt auf jeden Fall keine Jugendfreigabe. Der wird mit so einem Explicit-Sign getaggt, aber okay.
Ja, so schlimm ist es ja auch nicht. Oh, aber auf jeden Fall war es ganz, ganz schrecklich. Ich musste den Staubsauger auch reinigen, weil ich kein Geld hatte für einen neuen. Und der fährt jetzt immer noch durch die Wohnung und macht mein Leben zur Hölle. Aber ja, also das war auf jeden Fall die eine witzige Geschichte, die jeder wissen muss über uns. Und ja, ich kann noch eine, warte, eine kleine, das Malu.
Kurze Ergänzung, es riecht wieder wunderbar in deiner Wohnung, also keine Sorge.
Ja, also ich darf auch wieder, deswegen habe ich auch so viel zu Besuch, ne? Ja. Alle dürfen wieder kommen. Ja. Nein, Scherz, ich bin umgezogen. Nein, nochmal ein Scherz. So, und jetzt, Malu war ja sehr, sehr dolle immer an der Leine und durfte nicht so viel Freiheiten haben. Ich habe den Dirigismus richtig hochgeschraubt, dann habe sie so, mich so einen kleinen Soldaten immer neben mir laufen lassen. Also jetzt sind wir natürlich in einer anderen Phase, wo ich halt natürlich auch sie Entscheidungen treffen lasse. Also wir gehen auch spazieren und dann darf sie auch mal den Weg entscheiden, weil sie das einfach sich verdient hat. Und tatsächlich hat sie das so ein bisschen ausgenutzt. Als wir mal irgendwie draußen waren, hatte sie noch keinen Bock nach Hause zu gehen, hat sie auf eine Parkbank gesetzt und wollte einfach nicht aufstehen. Also jeder Rückruf hat nicht funktioniert und ich bin einfach weitergegangen und die hat einfach Sitzstreik eingelegt. Das war auch wirklich sehr witzig. Und wie diese kleine alte Dame da auf dieser Bank sitzt und ich habe gesagt, ja, okay, überlegt. Was muss ich jetzt zu Hause machen? Muss gar nichts machen, der Hund hat recht, ich setze mich zusammen auf die Bank. Und dann saßen wir da und wir wurden auch beobachtet von einem Skater da im Park. Und die fanden das alles sehr witzig, wie ich dann einfach mit dem Hund auf dieser Parkbank Leute beobachtet habe, weil der Hund einfach Bock da drauf hatte.
Oh ja, das ist auch wieder so eine Parallele zwischen Fiona und Malu. Fiona macht auch gerne mal einen Sitzstreik, wenn ihr ein Gassiweg nicht passt oder sie einfach sagt, nee. Bis hierhin und nicht weiter, an Silvester zum Beispiel, da wollte ich sie noch kurz bei meinen Eltern im Garten lassen und hatte sie natürlich an der Leine und alles und sie hat sich dann Trick 17 aus dem Geschirr gezogen und ist losgelaufen und ich dachte, oh nein, jetzt haut sie doch hoffentlich nicht ab, nein, sie ist zur Hintertür, wo wir halt immer rein und raus gehen und hat dann an der Tür gekratzt, wie so eine Katze, dass mein Vater sie wieder reinlässt, der halt noch im Haus geblieben ist. Also ja, die beiden sind auf jeden Fall mit so einer besonderen Schlauheit gesegnet, die sie irgendwie, ja, wahrscheinlich noch aus Rumänien haben, ich weiß es auch nicht.
Nee, die sind einfach so toll, dass die auch mal einfach ihr eigenen Willen auch ausnutzen dürfen, weil die das alles ja sonst so gut machen.
So, liebe Jasmin, jetzt drehen wir die Fragen mal ein bisschen um. Ich frage dich jetzt, was wünschst du dir von anderen Hundetrainern und Hundetrainerinnen, also von deinen KollegInnen und nicht, was du dir von anderen Hundebesitzern wünschst? Erzähl mal.
Oh, das ist eine fiese Frage. Och, Mann.
Ja, ich weiß.
Ey, falls mir hier noch andere Hundetrainer zuhören, fühlt euch nicht gemobbt oder so. Nein, Quatsch, alles gut. Tatsächlich wünsche ich mir von anderen Hundetrainern, dass sie vielleicht auf jeden Fall von der aversiven Trainingsweise abweichen. Also, dass sie mal das vielleicht nicht machen. Aber es machen ja auch nicht viele. Dass man sich unter Konkurrenz oder, nein, das heißt ja, nee, Kollegen sind es ja auch nicht, also unter Mitstreitern, freundliches Verhalten. Also ich meine, wir wissen alle das nicht, dass die Lösung. Also ich meine, das ist ja halt das Schöne an diesem Beruf, dass wir immer wieder weiterlernen. Also kein Mensch ist ausgelernt und auch die krassesten Dozenten, die ich hatte, die lernen ja auch dazu und die wissen ja auch immer so, oh ja, hier, cool, wusste ich und dann ist da so eine kleine Mini-Lücke, wo die sagen, ah, krass, also ich mache ja auch super viele Weiterbildungen im Moment, also gerade hochspezifisch Angstverhalten und Traumatisierung, weil mich dieses Thema einfach so unglaublich interessiert und da merke ich ja auch immer, ich denke ja auch immer, ich weiß alles und habe ausgelernt, aber dann plötzlich kommen immer neue Sachen dazu und denke immer so, wow, okay, krass. Und bin dann so inspiriert, dass ich das halt so geil an anderen Kunden dann weiter bringe. Und was ich halt so liebe, sind halt so Visualisierungen. Also, dass man halt vom Auge her schon weiß, ah, darum geht es. Und wenn ich das bei Kunden dann anwende, dann verstehen die das auch deutlich besser. Also wenn die dann auch genauso visuell lernen wie ich. Und das freut mich immer. Und deswegen, ich glaube, wir müssen als HundetrainerInnen auf jeden Fall miteinander arbeiten und uns nicht so dolle als Konkurrenz sehen, weil tatsächlich es gibt so viele Hunde, gerade auch hier in Hamburg. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder Hundetrainerin seine Kundinnen bekommt, die er auch braucht oder die auch passen. Also ich kann sagen, dass ich nicht mit jedem Kundinnen da klarkommen würde oder die mit mir. Und das ist voll in Ordnung. Also ich muss ja auch nicht jedem Typ entsprechen. Und für manche bin ich einfach viel zu aufgedreht und viel zu bunt und viel zu lieb. Und das ist voll in Ordnung und dafür habe ich halt meine Lieblingsleute an der Seite, die passend wirklich gut zu mir passen und deswegen, ich glaube, da gibt es nicht so viel, was ich mir von denen wünsche. Also ich hoffe einfach, dass es mehr miteinander statt gegeneinander und das könnte ich auch hier zu jedem Menschen, also auch Kommunikation und nicht so dieses Konkurrenzdenken. Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche von denen.
Ja, das klingt auf jeden Fall total schön. Aber was machst du denn oder was hilft dir denn, wenn du und Malu, wenn ihr dann doch mal einen schlechten Tag hattet mit blöden Hunde- oder Menschenbegegnungen oder ja, es einfach ein verregneter Tag war und ihr trotzdem die ganze Zeit draußen Trainingsstunden und Gruppenstunden abhalten musstet?
Also mir macht das Wetter ja überhaupt nichts aus. Malu ist da hingegen echt pissig. Also sie ist immer so, sagt so, ich möchte gerne jetzt ganz schnell nach Hause, es regnet. Und bei ihr ist es auf jeden Fall, ja, Bett, Sofa. Sofa momentan ja auch nicht, weil sie so dolle hart. Und das versteht sie ganz, ganz gut, dass sie da gerade nicht drauf darf.
Außer wenn sie alleine zu Hause ist, dann denkt sie, meine Ausnahme.
Das braucht keiner wissen. Ja, ich mache ja eigentlich normalerweise dann die Tür auch im Wohnzimmer zu. Aber ja, ich habe jetzt letztens ein paar Mal die Tür im Wohnzimmer offen gelassen und habe durch die Kamera gesehen, dass sie da einfach faul auf dem Sofa liegt. Und ja, das ist okay. aber wir müssen ein bisschen grenzen. Nee, tatsächlich mir. Ich versuche halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe da so manchmal im Park Situationen, wo andere Hunde auf uns zurennen und Malu ist ja der Hund, der jetzt nicht sagt, oh cool, da ist ein anderer Hund, ja, lass mal Freunde sein, sondern sie sagt so, ey, hör auf mich zu fixieren, geh weg, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Sie ist schon super sozial, also sie kann super gut ja, kommunizieren. Natürlich halt so mit distanzlosen Hunden, da macht sie gerne mal eine Ansage. Bei ängstlichen Hunden, da ist sie halt eine kleine Mobberin. Dadurch, dass sie halt so ein gutes Grundgehorsam hat, ist es eigentlich auch gar kein, also ist super handelbar. Tatsächlich ist so, deswegen da bin ich, wenn ich einen scheiß Tag hatte und ich mich mit irgendwelchen Leuten angelegt habe, weil die meinen, ja, Hunde müssen unbedingt dann alleine Kontakt haben oder so, oder ich bin, mein Hund ist so und so, keine Ahnung, gibt ja immer irgendwelche wilden Gründe, warum irgendwer motzt, dann hilft mir tatsächlich, das zu verarbeiten. Also ich nehme mich wirklich zurück und denke drüber nach und ich bereite mich vor. Ich versuche dann immer so ein bisschen darüber nachzudenken und was, genau, das kennt doch jeder. Jeder denkt so, oh, ich hätte vielleicht schlagfertiger sein können und hätte das und das sagen können. Das genau mache ich. Ich hätte gucke, was für Sätze ich da rausholen könnte und stelle mir die Situation vor und wie die cool endet. Also, dass ich so richtig schlagfertig die richtigen Argumente setze und die Person dann einfach sagt, oh ja, okay, du hast recht, lass uns Freunde sein. Nee, und diese Gedanken alleine macht mich echt eigentlich, wo ich so denke, so ja, okay, fürs nächste Mal, ich versuche ja auch alles mal nett und freundlich zu regeln, auch wenn ich weiß, dass die Person gerade mir Unrecht tut, versuche ich immer nett zu bleiben und dann, ja, versuche ich es mir einfach so vorzustellen, wenn es nicht möglich ist und beim nächsten Mal einfach besser zu machen, weil ich weiß, auch die nächste Situation kommt bestimmt.
Oh ja, die kommt auf jeden Fall, so ist das. Okay, du und Malu, ihr seid ja schon ein ziemlich eingespieltes Team. Ich meine, Malu ist jetzt ja auch schon so viele Jahre bei dir. Aber gibt es
6,5.
6,5, ja. Aber gibt es trotzdem noch Ziele, die ihr habt oder ja, Wünsche, irgendwas, was ihr noch lernen möchtet oder Wünsche für die Zukunft?
Also tatsächlich ganz viel. Ich würde so gerne mit diesem Hund mal verreisen ins Ausland. Das steht so lange schon auf meiner To-Do und ich habe so Angst, dass ich es nicht mehr hinkriege. Aber das ist so mein größter Wunsch, mit diesem Hund, Bus oder Wohnmobil, einfach mal so durch die Gegend zu fahren, weil natürlich meine Katze Peppa, die ist ja auch da und die würde ich natürlich auch gerne mitmachen. Ich habe den beiden echt hier den EU-Pass haben die und die werden regelmäßig geimpft und sonst irgendwie was, damit irgendwann, wenn es losgehen muss, dass sie bereit sind. Und das wäre halt so mein größter Wunsch, den ich mir so mal vorstelle. Und was an Lernen, ich wäre gerne auch mal Kundin in der Hundeschule und würde dann halt gerne Mantrailing machen. Also tatsächlich, ich habe jetzt nämlich wieder eine Mantrailing-Gruppe gerade gemacht. Wir müssen halt auch sagen, dass wir jetzt gerade im Januar sind, Anfang Januar. Ich weiß nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, weil das ist ja eine Special Edition. Und ja, die Mantrailing-Gruppe und ich habe selber ganz halt gedacht, oh Gott, ich will mein eigener Kunde sein und vielleicht finde ich irgendwie eine coole Hundeschule oder die das auch anbietet, wo es auch für meine Zeiten passt, wo ich auch frei habe, wo ich nicht arbeite, wo ich aber auch nicht mit dem Kind was machen muss und dann würde ich, glaube ich, das gerne mit ihr in Angriff nehmen.
Ja, das klingt spannend. Da würde ich Malu auch gerne mal sehen, wie sie sich dann so anstellt. Ja, du hast das eigentlich gerade schon beantwortet. Also ein Zweithund steht da nicht zur Debatte, weil ihr schon eine Zweitkatze habt oder wie sieht es aus bei euch?
Ich wäre wahrscheinlich so der Hunde-Messi. Ich hätte wahrscheinlich alle möglichen Hunde. Gerade wenn irgendwie so Probleme auch bei den Kunden sind, dann sage ich immer so, oh, ich würde die alle nehmen. Aber tatsächlich wohne ich gerade in einer Wohnung, wo nicht so viele Hunde Platz hätten. Und ich sage wirklich deutlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Garten hätte oder sonst irgendwie was, oder halt ein Haus und Garten, ich wäre wahrscheinlich die krasseste Pflegestelle und das Pflegestellenopfer, also weil ich wahrscheinlich da das gar nicht machen könnte, weil ich alle behalten würde. Malu hingegen würde sagen, Frauchen, ich ziehe aus, ich habe gar keinen Bock da drauf. Also Besuch ist okay, aber trotz, dass sie mit einem anderen Hund noch aufgewachsen ist, ich hatte ja lange meine eine Hündin noch, müsste das super gut passen. Und es müsste halt wirklich auch wieder so eine ruhige Lady sein oder ruhiger Rüde, der gar nicht irgendwie auf andere Hunde ist und sich auch in der Erregungshaltung ganz, ganz niedrig bewegt, damit das irgendwie so passt. Also ja, meine Katze zum Beispiel ist ja auch die ruhigste Katze der Welt und das alles passt. Also wir haben sehr viel Ruhe zu Hause und unser Energielevel ist sehr, sehr low.
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Traum, den wir beide teilen, so ein Tierschutzhof, ne, mit ganz vielen Hunden und anderen Tieren, die irgendwie ein neues Zuhause suchen, aber ich glaube...
Also wenn ihr da irgendwo einen Hof habt und den verschenken wollt, könnt ihr gerne machen.
Also das ist Jasmins und mein Traum, aber ich glaube, unsere beiden Hunde, also sowohl Malu als auch Fiona, würden uns dafür hassen. Also die hätten, glaube ich, überhaupt keinen Bock auf so viel Trubel, weil ich glaube, Fiona liebt auch so die Ruhe zu Hause und ja, Malu ist da ja ähnlich gestrickt, ne? Von daher, ja, schauen wir mal, wird das vielleicht erstmal unser Traum bleiben, aber man weiß ja nie. So, jetzt nochmal zurück zu deinem Beruf. du als Hundetrainerin, erzähl mal, was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen deine KundInnen zu dir kommen?
Okay, ja, tatsächlich ist es meistens Hundebegegnung oder halt Reaktivität, wenn andere Hunde gesichtet werden oder halt Jogger, dann habe ich ganz oft als Thema die Pubertät an sich. Es gibt aber auch super viele Ersthundbesitzer, die einfach aufgeklärt werden möchten, worauf müssen sie denn achten, damit sie gleich super in den Hunde-Neustart quasi gehen. Dann muss ich auch Alleinbleib-Problematiken, auch ein riesengroßes Thema. Und ja, solche Sachen sind auf jeden Fall so die meisten, die Kundenprobleme, die ich habe.
Okay, und was sind da so deine Lieblings-Trainingstipps, die du dann so vergibst?
Also tatsächlich muss ich da immer auf den Hund auch gucken und auf den Besitzer, was so deren, ja, in deren Leben auch reinpasst, weil da muss man immer das Große und Ganze sehen. Und was ich immer als Tipp auf jeden Fall gebe oder was ganz, ganz wichtig ist, ist halt tatsächlich, dass man das Training nicht mit dem Alltag mischt, sondern wirklich das als zwei separate Dinge sieht. Also, dass man sagt, okay, die sind jetzt gerade im Alltag, wir gehen normal spazieren und da muss man halt Managementmaßnahmen anwenden. Also wenn ich weiß, mein Hund ist im Training noch nicht so weit, dass der entspannt und cool an anderen Hunden vorbeigeht, dann ist es halt der größte Trainingstipp, dass ich sage, ey, macht erstmal, also Alltagstipp oder Managementtipp, er geht jetzt erstmal den Stressoren aus dem Weg. Also dass man wirklich sagt, okay, hier Bogen laufen, kurz aus dem Weg gehen, alles, was, also Management bedeutet ja, dass der Hund nicht in ein Negativverhalten fällt, weil Negativverhalten ist ja selbsttrainierend. Also je öfter der Hund dieses zeigt, umso besser wird er in diesem Verhalten. Und dass man dann plötzlich aber merkt, okay, wir sind im Training und da ist es halt wirklich, Training bedeutet für mich immer 100%igen Trainingserfolg. Also ich versuche, die Situation so zu basteln, dass die machbar ist. Und dieses machbar ist halt wirklich schön, weil da komme ich mal ins Spiel, weil wenn ich im Training dann bin mit den Leuten, versuche ich Trainingserfolge, also dass die ein gutes Gefühl bekommen. Also der Hund kann zwar noch nicht super gut an anderen Hunden vorbeigehen, aber der ist 20 Meter ein Hund entfernt und ich frage vielleicht ein Aufmerksamkeitssignal ab, so dass der Hund mich anschaut und ablässt und den Hund nicht fokussiert. Und dann habe ich einen Erfolg und dann weiß ich, okay, ich habe hier einen Trainingserfolg und zack, der Hund bekommt eine Belohnung. Und ich arbeite sowieso ganz, ganz viel mit Motivation, also mit Futter oder mit Spielzeug oder halt soziale Interaktion. Und Das ist halt im Training ganz, ganz wichtig. Also, dass man immer so nicht ganz klassisches Beispiel, oh, mein Hund kann nicht draußen im Wusel sitzen. So, dann sage ich immer, ja, okay, ey, klar, zu Hause klappt das alles super gut, aber da sind halt auch nur die Reize minimal. Da hat der Hund das auch verstanden. Und es ist auch wichtig, dass der Hund erstmal diesen Sitz generalisiert und dann auch mit Reizen. Und dann kommen die halt auch nur Stück für Stück. Und wenn der Hund in der Situation noch nicht Sitz machen kann, dann versuche ich nicht in der Endlosschlaufe, dem da das Sitz irgendwie abzufragen, sondern ich verlasse einmal die Situation. Vielleicht 10 Meter weiter funktioniert das Sitz. Und dann taste ich mich in diesen Reiz ein bisschen ran. Also da habe ich ja auch immer, und generell, was ich den Leuten immer empfehle, ist halt wirklich dieses Kleinschrittige. Also ich male ja immer meine Treppenstufen auf, dass man wirklich das visualisiert, so, okay, ey, Hundetraining ist Step by Step. Und dass es nicht alles so plötzlich von 0 auf 100 funktioniert, das ist ganz klar. Und dass man halt auf jeden Fall auch mit so Trainingsmaßnahmen wie zum Beispiel das duale Feedback oder mit dem Klicker arbeitet und vor allem den Fokus ändert. Weil ganz oft kommen Kunden zu mir und sagen, ja, mein Hund zieht an der Leine, er soll nicht an der Leine ziehen, er soll das nicht, er soll das nicht. Und da merkt man schon, dass der Fokus ganz, ganz viel auf diesem Negativverhalten ist. Und das ist ja schon mal nicht so gut, weil ich sage ja immer, wo der Fokus geht, da geht auch die Energie hin. Und wenn ich mich da ganze Zeit immer nur drauf einleite, okay, gleich springt der Hund in die Leine, dann wird er auch an die Leine springen. Und wir merken das manchmal nicht, dass wir auch vielleicht so kleine Trainingserfolge hätten, aber die blenden wir komplett aus und fokussieren uns, ja, guck mal, mein Hund hat schon wieder an 5 Hundebegegnungen und einmal ist er an die Leine gesprungen und wir halten uns da ganz, ganz dolle bei dieser einen Situation auf und sehen die 4 Mal, die gut gelaufen sind, gar nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ja, den Blickwinkel mal so ein bisschen rauszoomen und gucken, ah, hier, warte mal, so scheiße ist das gar nicht. Und wir machen auch Fortschritte. Also es ist ja jetzt nicht Hundetraining plötzlich und der Hund macht das gar nicht mehr. Hundetraining ist wirklich so, dass wir merken, ah, es wird besser. Und das ist halt das Schöne. Und ganz, ganz viel mit Stimmungsübertragung, um auch dieses Gefühl, wenn, weil irgendwann kriegt man halt in diesem Gefühl so dieses, ja, es funktioniert und es geht weiter und dann ist man motiviert und das überträgt man auch auf den Hund und der Hund ist wieder motiviert, da mitzumachen. Und das ist so mein Trainingssachen, die ich immer ganz, ganz oft versuche, den Leuten beizubringen.
Ja, das habe ich für uns auf jeden Fall auch als wertvolle Tipps empfunden. Auch gerade ja, mit der eigenen Stimmung, ne, oder der eigenen Tagesform. Also bei Fiona, das hatten wir ja in der ersten Podcast-Folge auch erzählt, ist so ein bisschen ein großes Thema ihr ausgeprägtes Jagdverhalten. Und im Freilauf muss ich halt wirklich super fokussiert sein, die kleinsten Anzeichen ihres Jagdverhaltens abbrechen, ihr ständig Aufgaben geben. Und manchmal bin ich einfach müde oder unkonzentriert und dann betreibe ich eher Management, nehme sie an die Leine und dann laufen wir einfach ganz entspannt durch die Gegend. Sie kann schnuppern und ich kann irgendwie meinen Gedanken nachhängen und dann haben wir beide trotzdem eine gute Zeit. Und das habe ich bei dir auch wirklich gelernt, ne? Es muss nicht immer alles 100% funktionieren, sondern man muss auch wirklich auf sich achten, auf den Hund achten. Ich merke halt auch nach einer Zeit im Freilauf, dass Fiona auch unkonzentrierter wird oder nicht mehr so super hört, sondern auch wirklich dann so ein bisschen verwirrt ist oder irgendwie, dann doch mal was macht, was mir nicht so gefällt und dann halt wieder Management, Leine dran, alles klar, jetzt ist Pause und das fand ich auf jeden Fall auch super wertvoll von den ersten Trainingstipps, die du uns so zu dem speziellen Thema gegeben hast.
Ja, man kann auch nicht immer 100% bei dem Hund sein. Also das ist ja deswegen auch bei Leinführigkeit bin ich ja auch immer, dass ich in einem dualen System arbeite, so dass man halt sagt, okay, Hund, wir sind jetzt im Trainingsmodus und jetzt sind wir wieder im Alltagsmodus. Jetzt kann ich mich nicht komplett auf dich fokussieren und bin auch ein bisschen nachlässiger. Und das raffen die Hunde ganz, ganz schnell. Und und auch da ist man einfach wirklich Managementmaßnahmen sind einfach, die bleiben ja nicht für immer so. Also das ist ja eigentlich immer so, nur so eine, ja, so eine Momentaufnahme, wenn man nicht trainieren kann und gerade den Kopf nicht dafür hat. Und das geht uns ja allen so, also denke ich mal. Und Ja, deshalb vorher, wenn man nicht weiß, ich bin heute nicht gut drauf, dann versuche ich mit Leine und alles dem Hund irgendwie in Situation in den Alltag durchzukriegen oder auch einfach mal heute nicht so große Runden gehen oder sonst irgendwie was. Also ganz, ganz viel auf sich selber hören und gucken.
Ich habe dich ja auch schon super vielen von meinen Freunden und Bekannten empfohlen, die selber auch Hunde haben. Aber was würdest du denn sagen, was unterscheidet dich von anderen HundetrainerInnen oder anderen, was unterscheidet Pfeffer und Pfoten von anderen Hundeschulen? Was zeichnet dich aus?
Oh, ja, es soll gar nicht so pompös klingen, aber ich glaube, dass ich so eine Masse an Menschen, dass die sich angesprochen fühlen. Also, dass ich wirklich so ein, wir haben gerade so einen derben Wandel. Wir wollen gerne, wir werden weniger Fleisch essen und wir wollen bewusster sein und wir wollen die Welt retten sozusagen. Und dass man so ein bisschen, ja, bewusster einfach ist und halt auch guckt, ah, okay, ey, das ist ein Lebewesen und es ist jetzt nicht mehr ein Hund, der, keine Ahnung, seine Aufgaben haben wie, keine Ahnung, halt mir alle Ratten und Katzen vom Hof fern und Marder oder Wölfe oder sonst irgendwie was. Und es ist nicht mehr so ein Gebrauchsgegenstand, sondern es ist wirklich ein Freizeitpartner und mit echten eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann sind da natürlich auch die Menschen, die ihre eigenen Probleme haben. Also wir haben alle unsere eigenen Probleme. Und ich glaube, dadurch, dass ich so mega übertrieben feinfühlig bin, also das ist ja wirklich so, manchmal habe ich das Gefühl, das ist schon unheimlich, wenn ich Leute sehe und die mit den Hunden, weiß ich ganz genau, okay, die haben das und das Problem, okay, die haben das und das Problem. Ah, der Hund ist gar nicht so das Problem. Dann ist ja auch die Erwartungshaltung und wir haben, glaube ich, jeder hat so dieses Lassie-Bild im Kopf, oh, ich will meinen Hund haben, der mein Partner ist und der soll das und das können. Und das ist halt manchmal so ein bisschen unrealistisch und dass man dann den Leuten erzählt, ey komm, dein Hund ist aber so und so und der wird niemals hier der Lassie-Hund oder sonst irgendwie was. Also das ist, ja, also ich glaube, mich unterscheidet von anderen Hundeschulen, dass ich halt wirklich mehr in so diese Tiefe gehe. Und ja, Malu ist auch hier. Und ich glaube, ja, also diese Empathie ist ein großes Thema. Dann, ich bin sehr nahbar, glaube ich. Also jeder, der bei mir in der Hundeschule war, also ich meine, du warst ja auch quasi eine Kundin und bist jetzt eigentlich meine beste Freundin. Und das ist halt jetzt, ja, also weil du cool bist, aber ich bin halt auch so für, bin ja aber auch so, dass ich mich so gut mit meinen KundInnen verstehe. Und dass sie sich auch immer melden können und dass ich halt da bin und dass ich auch, glaube ich, auch ganz, ganz viele Sachen, die nicht gut laufen, einfach ehrlich und offen zugebe. Weil ich hasse es halt einfach, diese oberflächliche, oh, bei mir läuft alles gut. Sondern nein, ey, das Leben ist manchmal so mega kompliziert und mega anstrengend. Aber auch, oh ja, hier, ich kriege einen Wutanfall, wenn ich meinen Hund sehe oder sonst irgendwie was. Ey, ja, Mann, dann ist es halt so. Ja, aber du bist es so und du fühlst so, das kannst du jetzt nicht ändern. Da müssen wir einfach gucken, wie wir einen Lösungsweg finden, dass der Hund nicht so darunter leidet oder dass du darunter leidest. Und ja, also deswegen ist es viel Coaching, würde ich sagen. Und das, ich glaube, ich bin so eine rundum Seelensorge-Hundeschule, würde ich mal jetzt so behaupten.
Ja, bei uns war auf jeden Fall ja auch das Besondere, also zumindest ging es mir so, passiert mir jetzt eher selten im Leben, aber ja, wir haben uns kennengelernt und ich habe sofort gedacht, wow, okay, das funkt, das matcht auf so einer freundschaftlichen Ebene und ich fand dich irgendwie gleich total cool und als ich dann noch mitbekommen habe, dass du meinen Hund auch total feierst und liebst, ja, also da war natürlich sofort alles klar, vor allem, weil ich ja vorher auch ein bisschen eine etwas schwierigere Zeit mit meinem Hund hatte und auch irgendwie von ja, selbsternannten ExpertInnen negatives Feedback über so oder so pauschale Aussagen über meinen Hund bekommen habe und echt so ein bisschen lost auch einfach war, war ich dann im Gegenzug total dankbar, dass du mir einfach so ein bisschen von A bis Z erklärt hast, wie mein Hund tickt und was so die Stärken und Schwächen sind. was man beachten sollte, was man noch trainieren kann, aber was man auch einfach akzeptieren muss. Und ja, das war für mich einfach so der Schlüssel, ne? Diese verständnisvolle Art von dir, gepaart mit dem Fachwissen, ja, und einfach auch, ja, so eine sympathische, zwischenmenschliche, lockere Ebene, würde ich mal sagen.
Ja, ey, mir fällt gerade so eine Sache ein, die ich mir von Kolleginnen, KollegInnen wünsche. Das wäre zum Beispiel dieses Bewerten. Also ich mag es überhaupt nicht. Oder kein Mensch möchte bewertet werden. Also so, ey, das, was du machst, ist scheiße. Also das oder dein Hund ist so und so. Weil die sehen immer nur eine Facette. Und die kann man nicht bewerten. Und das sollte man vielleicht vielleicht lassen. Also es macht ganz, ganz oft, höre ich das so, ja, jemand hat gesagt, mein Hund ist das und das. Und ja, ich soll das machen. Und klar, wenn aber der Besitzer das Gegenteil empfindet und der ist immer noch der Experte für seinen eigenen Hund. Also man muss ja sagen, jeder Besitzer kennt seinen Hund ein bisschen besser. Ich versuche immer noch, dass der Besitzer den Hund noch besser versteht, also noch besser. Aber ja, es ist halt, ich sehe auch nur ein Teil davon immer, weil ich sitze ja leider nicht mit im Schlafzimmer quasi und hocke da und denke so, ja, so ist der Hund.
Normalerweise nicht, nein.
Normalerweise nicht. Ja, und deswegen, das wäre auch eine Sache, die ich mir wünsche, also diese Bewertung.
Ja. Okay, dann möchte ich auf jeden Fall am Ende nochmal von dir wissen, wenn du jetzt nochmal komplett bei Null starten würdest, du hast dein Wissen von jetzt, aber Malu ist nicht bei dir und ein neuer Hund würde jetzt bei dir einziehen. Was würdest du anders machen oder was würdest du auch genauso machen?
Ich würde mir keinen Hund holen. Nein, Mann, joking. Not joking. Doch, joking.
Malu,
auf jeden Fall. Also tatsächlich, was ich mit den Erfahrungen, also als Hundetrainerin und Tierpsychologin und jetzt noch sogar in Ausbildung mit der Verhaltensberatung da, hui, ich würde mir einen Hund, ich glaube, ach Mann, ja, das heißt, ich müsste, also jetzt quasi ohne Malu, wünschte ich mir natürlich so eine Malu her, weil die passt schon sehr, sehr gut. Und ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde halt gucken, dass ich einen Hund auch vorher gut kennenlerne, bevor ich mir den adoptiere. Aber ich würde, glaube ich, nicht mehr so Blind Date-mäßig machen. Also das wäre, glaube ich, da würde ich eher auf im Tierheim gucken. Ich habe da jetzt schon wieder einen Hund im Franziskus Tierheim gesehen, wo ich dachte so, oh mein Gott, der ist so niedlich. Aber ich würde tatsächlich auch eher gucken, dass ich einen Hund finde, der mir entspricht. Also wo ich wirklich sage, nicht so liebäugel, oh, der ist so hübsch und den nehme ich, sondern ich würde halt gucken, ey, passt der gerade in mein Leben? Passt der auch zu meinen Bedürfnissen und ja, so würde ich das jetzt machen. Also ich würde nicht mehr so schnell handeln und aus, oh ja, hier, da muss jemand schnell in mein Leben rein.
Ja, und auch einfach nicht so nach nicht so oberflächlichen Gesichtspunkten entscheiden, ne? Also ehrlich gesagt, bei Fiona, also als wir die ersten Bilder bekommen haben, war auch unser erster Gedanke, oh, die ist so süß, die ist so hübsch. Ja, das ist irgendwie ein niedlicher kleiner Hund und also so würde ich auch nie wieder meinen Hund aussuchen. Ne? Natürlich ist es schön, wenn man den Hund süß und hübsch findet und das sind ja eigentlich auch die meisten Hunde. Aber ja, ich würde definitiv auch diesmal eher nach dem Charakter schauen und passt es irgendwie in meine aktuelle Lebenssituation. Und was ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch gelernt habe, da ich eine eher kleine, nicht so schwere Person bin, aber mit auch nicht so viel Kraft, ich würde mir auch keinen sehr großen, starken Hund zutrauen. Also ich bin ganz froh, dass Fiona nur 11 Kilo wiegt und ich im Zweifel ja, sie mir dann doch unter den Arm klemmen kann, um Schlimmeres zu verhindern im Ernstfall, sagen wir es mal so.
Also ich tatsächlich träume ja immer noch von meinem Riesenhund. Also wenn jemand hier mir dieses Haus schenkt, wo wir hier unsere Rettungsdingsbums da aufbauen können. Dann möchte ich gerne auch einfach so, ey, ich hätte so Bock auf so ein Berner Zen oder Bernardiner oder sowas. Also irgendwas richtig Riesiges.
Ja, also so ein typischen Hofhund, ne?
Ja. Ich liebe die. Also auch so irische Wolfshunde oder so. Ich bin immer total so fasziniert und denke mir immer so, wow, das ist fast wie so ein Fabelwesen.
Ja, wenn wir dann unseren Hof haben, ne, dann ist das ja auch alles super. Dann brauchen wir ja auch Hofhunde, ne, die unseren Besitz dann auch verteidigen und beschützen und ja, keine Ahnung, auf uns aufpassen. Genau.
Ich möchte gern trotzdem Kundinnen empfangen können.
Ja natürlich. die sind erlaubt. Nee, aber jetzt hier so in der Stadt. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Entweder-Oder-Fragen. Ich habe mir da ein paar besondere Entweder-Oder-Fragen speziell für HundetrainerInnen ausgedacht.
Oh mein Gott.
Ja, mal gucken, was du dazu sagst.
Eierlikör, die Frage, die Antwort ist Eierlikör.
Nein, auf die Eierlikör-Silvester-Debatte wollen wir jetzt nicht nochmal eingehen.
Okay.
Nehme
ich bitte nicht.
Ja, die erste Frage ist, was sollte der Hund eher können oder was meinst du, ist, keine Ahnung, schwieriger, Autofahren mit Hund oder mit den Öffis fahren, also mit Bus und Bahn?
Ah, wie fies ist die Frage? Oh mein Gott, ja, dadurch, dass ich ja kein Auto gerade habe, bin ich ja quasi dafür gestrickt, dass der Hund auf jeden Fall Öffis fahren muss. Ich glaube, das hat in beiden Hinsichten schon Schwierigkeiten. Also es kommt darauf an, ob die Person ein Auto hat oder nicht. Also wenn natürlich man ein Auto hat und sagt, oh, der Hund kann keine Öffis fahren, dann fährt man natürlich mit dem Auto. Aber wenn man kein Auto hat, dann muss der ja Öffis fahren. Aber ich glaube, ich finde beides ganz wichtig. Aber was, wenn, also Öffis kommt drauf an, Öffis ist ja ein bisschen einfacher, wenn der Hund Übelkeit im Auto hat. Aber wenn der Hund Angst hat vor Menschen und so, dann ist natürlich Auto einfacher. Ja, also bei mir ist Malu ist ja beides überhaupt gar kein Problem. Wir fahren ja beides, wenn wir können. Und ja, wichtiger ist das, was man besitzt, also kein Auto oder ein Auto.
Ja, beziehungsweise das, was man öfter nutzt. Also ja. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir am Anfang ganz viel mit Fiona trainiert haben, dass sie gut mit den Öffis fahren kann, weil wir die halt ja viel mehr nutzen als ein Auto. Das hat auch relativ schnell super geklappt und sie hat damit überhaupt kein Problem. Sie legt sich da ruhig hin und wartet ab oder schläft. Autofahren hingegen war ein längerer Prozess, würde ich mal sagen. Also wenn sie im Auto nicht in die Box muss, sondern neben uns auf der Rückbank sitzen darf, ist es in Ordnung. In der Box, ja, ist es für sie immer noch nicht so angenehm. Also, ja.
Ja, aber das ist halt auch so. Ich finde es immer gut, wenn man ein Auto hat, aber der Hund nicht Auto fahren kann, dass man das wirklich trainiert. Also nicht sagt, oh, der Hund, wir fahren, jetzt muss der Hund ins Auto und jetzt fahren wir irgendwo hin. Und das muss unbedingt klappen. Und dann fahren wir den Rest mit der Öffis, weil das vielleicht der Hund besser kann. Und dann halt einfach nur im Training so, oh, ins Auto einsteigen, paar Leckerlis, wieder raus, weil dann ist die Emotion auf jeden Fall anders zu dem Auto. Weil so oft ist es halt, habe ich ja auch dieses Autofahrtthema, ist halt auch ein Ding, was ganz, ganz oft angesprochen wird. Und da ist es halt tatsächlich so, dass ich sage, ey, Autofahren, einfach mal als Training. Heute erst einen Kunden gehabt, der gemeint hat so, ja, ey, Autofahren, super geil. Also findet, der Hund wollte nicht ins Auto steigen und dem war es echt nicht geheuer da. Und jetzt fährt er super gut Auto, weil wir einfach eine Trainingseinheit dazu gemacht haben. Also deswegen, ja, wenn die Hunde nicht Auto fahren könnten, sollen die kein Auto fahren. So, Leute.
Welcher Typus Hund hat deiner Meinung nach mehr Kompetenzen oder ist ja besser vorbereitet fürs Leben? Ein Dorfhund oder ein Stadthund?
Oh Mann, jetzt kommt diese Dorfhund-Stadthund-Diskussion. Natürlich, Stadthunde haben sehr viele Reize, aber ich habe ja auch einen Stadthund, der hier alles ab kann. Also der ist knallfest, wenn bei Silvester und die hat eigentlich nie Angst oder irgendwie sonst irgendwelche Probleme. Aber wenn man auf dem Dorf ist und dann stehen da plötzlich irgendwie Ziegen auf dem Dings oder Hühner plötzlich auf dem Acker und dann denkt sie so, Moment mal, was ist das? Warum? Oder ich kann mich daran erinnern, als wir mal irgendwie spazieren gegangen sind, hier am Elbstrand. Mhm. und Malu total überfordert waren mit dem Wasser.
Spoiler, die Frage kommt auch noch.
Oh mein Gott, okay, ja. Ja, also deswegen, ich bin auf jeden Fall, Stadthund ist auf jeden Fall vorbereiteter. Man kann ja auch, kennt ja auch die Dorfhundkrankheit, dass wir plötzlich sagen, so, ich habe Angst vor das und das und das. Deswegen Stadthund.
Ja, das ist ganz witzig, weil immer, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, die auf dem Dorf leben, und wir dort mal vereinzelt auf andere Hunde treffen, dann sind die meistens völlig beeindruckt von Fiona und drehen ziemlich am Rad. Und Fiona läuft halt wie selbstverständlich an denen vorbei, weil ja, in der Stadt hat man ja zig Hundebegegnungen am Tag und auf dem Dorf anscheinend nicht so viele. Dafür ist sie aber auch dann meistens von der Natur, ne, dann sehr, ja, auch teilweise echt ein bisschen aufgedreht, wenn dann Rehe auf dem Feld stehen oder jetzt hatten wir das an Weihnachten, da war anscheinend der ganze Feldrand voll mit irgendwelchen Mauselöchern, da war sie dann nur am Mäusesuchen. Also da ist sie doch in der Stadt insgesamt entspannter, weil sie es halt einfach gut kennt, ne? Ja, also von daher hat wahrscheinlich alles so seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Okay, nächste Frage. Was machst du lieber, Agility oder Mantrailing?
Tatsächlich, oh, das hat beides irgendwie, sind schon beides geil. Aber tatsächlich Mantrailing. Bei Agility mag ich halt so diese ganzen Sachen, die so ein bisschen am Boden sind. Also mein Hund muss jetzt nicht unbedingt irgendwie die A-Wand laufen können. Und Mantrailing ist einfach so faszinierend. Also ich habe ja gestern also auch Mantrailing-Arbeiten gehabt und da war das einfach so geil, weil der Hund einfach seine Nase benutzt, um mich zu finden. Und diese Nase, die einfach, keine Ahnung, 200.000 Millionen Zellen, Riechzellen hat und die einfach, das ist eine ganz andere Welt. Und also deswegen finde ich das immer so ein bisschen noch viel, ja, bedeutender, das anzuschmeißen und die Nase anzuschmeißen, als irgendwie, ja, schnell gehorsam. Also ich liebe auch Longieren und alles. Also ich bin ja auch der größte Fan, das merkt man ja auch in meinen Kursen, dass ich ja immer so einmal immer so sage, so, ey, komm, lass mal heute einmal longieren. Ja, also Mantrailing.
Ja, wir sind auch definitiv Team Mantrailing, ne? Fiona als passionierter, kleiner, möchte gern Jagdhund, liebt das auf jeden Fall auch und macht ihre Sache da auch eigentlich immer sehr, sehr gut. Wobei sie auch extreme Sprungkraft hat und null ängstlich ist. Also Agility würde sie wahrscheinlich auch gut machen, aber Mantrailing finde ich auf Dauer für sie auf jeden Fall passender. Das passt einfach besser, glaube ich, so zu ihrem Charakter und zu ihren Neigungen. Okay, Jasmin. Hättest du lieber einen ganz großen Hund oder einen ganz kleinen Hund?
Als Zweithund natürlich einen kleinen Hund, weil ich fand das so cool. Ich habe ja auch lange Zeit auf kleinere Hunde aufgepasst und die sind halt immer, das ist so niedlich, wenn mein Hund, der wirkt dann weniger gefährlich, wenn er mit kleinen Hunden irgendwie unterwegs ist. Aber so generell finde ich eigentlich Malus Größe, das ist so Kniehöhe, am besten. Also weil die mit ihren 22 Kilo sind super zu handeln und zu halten. Mhm. Und ja, irgendwann wird es auch mal vielleicht ein großer Hund, weil ich die einfach cool finde. Aber ja, Coolheit hat ja nichts zu bedeuten. Deswegen ein kleiner Hund.
Okay, ja, Malus ist ein ganz gutes Mittelding auf jeden Fall. Ja, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Gehst du lieber spazieren mit Malu im Wald oder am Strand?
Am Wald, also im Wald, weil ich liebe einfach auch den Wald, da ist so viel zu schnüffeln und voll viel Stöcker und im Herbst, ich bin ja auch Profi im Pilze sammeln, also bitte vertraut mir da nicht so sehr, aber Maronen, also Braunkappen hier, die kann ich gut erkennen und Steinpilze und sowas und deswegen bin ich dann lieber im Wald und das macht echt mit dem Hund sehr, sehr viel Spaß.
Okay, was mag Malu lieber, Hasenohren oder Ochsenzimmer?
Also, oh Gott, ich glaube, da macht sie gar keinen Unterschied. Ich glaube, die findet beides total toll. Aber ja, ich glaube, Hasenohren habe ich immer irgendwie mit Fell und sowas. Ist für die Darmflora ja ganz gut, deswegen Hasenohren.
Okay, das ist jetzt ein bisschen fies, weil du hast ja beides. Was magst du lieber? Was hast du lieber in deinem Leben? Ein Hund oder eine Katze?
Oh, das ist echt fies. Peppa ist ja auch mehr die Hundskatze. Also die apportiert ja auch wie eine 1A und die kann auch Sitz und hübsch, also.
Ja, das ist mega süß und faszinierend, wenn die Katze einfach diese Hundekommandos ausführt. Finde ich super.
Ja, sie ist echt ein Profi, was Sitz angeht. Deswegen, ich glaube, dennoch, ich kann nicht ohne Hund mehr leben. Also deswegen, ja, Hund.
Okay, das ist ja auch klar. Wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber einen Jackal aufnehmen oder einen Herdenschutzhund?
Oh, Herdenschutzhund natürlich. Ey.
In der Stadt?
In der Stadt auch, ja, ja. Also, weil ich habe ja hier so einen halben Herdenschutzhund, naja, halb, drei Viertel, nein, ein Viertel sogar
ein Viertel,
nur.
Ein Viertel, ein Zehntel.
Ein Viertel Herdenschutzhund. Und ja, ein Dackel, weiß ich nicht, ich bin ja immer noch so, das ist so ein Trendhund, aber genauso wie Frenchie und Mops und sowas. Und ich finde es immer noch ein bisschen schwierig mit dem Dackel. Und auch von der Sturheit, nee, Herdenschutzhund. Also ich finde die an sich sehr, sehr cool und sehr sensibel vor allem. Also das ist ja eher so ein Familienmitglied. Also wenn man da einmal ins Herz reingekommen ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus.
Okay, und wenn du am Arbeiten bist, was macht dir mehr Spaß? Einzeltrainings oder Einzeltermine oder Gruppenangebote?
Oh, okay, oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ich liebe Gruppentrainings. Also wirklich, das ist ich liebe es einfach. Ich habe wirklich Moritz auch aus dem Podcast für dich gegrüßt. Er hat immer gesagt so, ja, ach komm, hier reden, das machst du doch so voll gut. Und ich hatte so dolle Angst vor Gruppen. Und ich rede eigentlich auch nicht sehr gerne vor Gruppen. Aber ich muss mich jedes Mal überwinden. Und weiß auch, dass alle meine Kunden wissen, dass ich so dermaßen Angst vor diesen Stunden habe, immer wenn neue Leute dabei sind, dass ich wirklich da Lampenfieber kriege. Aber ich, wenn ich dabei bin, dann ist es halt für mich eine ganz andere Welt und ich liebe es einfach. Ich gehe da komplett drin auf. Aber natürlich Einzelstunden haben auch so ihre Sachen, weil ich natürlich da noch mehr ins Analysieren gehe und dann noch die mehr Leute mehr kennenlerne und so. Und das ist halt eher ein bisschen Mensch-Ding. Und in den Gruppen ist es halt tatsächlich so ein bisschen mehr, ja, ich bin da und gucke mir das an. Natürlich sehe ich da auch die Menschen, aber ja, ich entscheide mich für die Gruppen.
Okay. Man merkt dir deine Aufregung auf jeden Fall überhaupt nicht an, aber.
Ja, das merkt man auch wirklich nicht. Also wenn ich da einmal drin bin, dann ist okay, aber ich bin halt wirklich, vorher bin ich ein bisschen aufgeregt.
Okay, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Hättest du lieber, also du als Hundetrainerin, hättest du lieber keinen Hund an deiner Seite, den du mitnehmen könntest zum Training oder zu deiner Arbeit, oder einen Hund mit vielen Baustellen?
Den ich dann mit zur Arbeit nehme?
Ja.
Okay, ja. Also Malu meinst du, ja.
Genau, weil der Hund des Hundetrainers oder der Hundetrainerin ist ja auch immer so ein bisschen das Aushängeschild oder wird zumindest so wahrgenommen.
Ich hoffe nicht. Nein. Also ich sage ja auch immer selber, meine ist immer so das Negativbeispiel. Ach Quatsch, ey, die ist so super. Aber sie hat halt natürlich ihre Baustellen. Und deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen, ein Hund mit Baustellen. Weil, ey, ganz ehrlich, jeder Hund hat irgendeine Problemzone. Also so, wir Menschen haben ja auch unsere Probleme. Und ich glaube auch Manager oder sonst irgendwie was, die in höchsten Abteilungen arbeiten, haben ihre Probleme. Und so sind auch Hunde. Das sind auch einfach Lebewesen. Und deswegen, ich glaube, da komme ich auch immer so ein bisschen, das macht mich auch so nahbar, weil ich einfach sage, okay, guck mal, mein Hund kann das und das nicht. Gerade auch beim Deckentraining oder so, weil meine Hündin spielt ganz öfter mal, die Decke ist Lava. Und wenn ich den Leuten sage, jo Leute, es ist ganz wichtig, Deckentraining zu haben und mein Hund will gar nicht auf die Decke gehen, da fühle ich mich manchmal so ein bisschen ja, so vorgeführt, aber tatsächlich macht das mich ein bisschen nahbar, weil ein Hund ist immer noch keine Maschine, sondern ein Lebewesen.
Ja, das macht dich auf jeden Fall mega authentisch und sympathisch und ja, also wenn du Malou mit in der Gruppenstunde hast und Fiona und ich sind auch gerade da, dann verbinden sich Fiona und Malou auch ganz gerne mal zu so einer, ja, Pöbelfront und da bin ich auf jeden Fall dann auch immer ganz froh, dass mein Hund nicht der Einzige ist, der zwar alle Übungen super mitmacht, aber ich sag mal so zwischendurch doch teilweise etwas ungehalten reagieren kann. Von daher, ja, danke dir und danke Malou.
Ja, also meine eine Dozentin hat immer gesagt, Hunde ohne Macken sind Kacke oder sowas. Ja. Aber deswegen, Macken und Baustellen gehören einfach dazu.
Okay, dann die Abschlussfrage. Was sind die besseren Arbeitsbedingungen, im Winter in der Sonne zu arbeiten oder im Sommer im Regen?
Aber was ist denn das? Winter und Sonne natürlich. Also Regen ist immer blöd. Also Regen kann ich meinen Hund nicht mitnehmen so richtig. Also doch, dann nehme ich sie mit, aber dann guckt sie immer so traurig
dann
durch die Decke.
Laune,
ja, da hat sie ja einfach schlechte Laune. Also deswegen, solange es nicht regnet, ist, glaube ich, meine Zeit. Also ich würde natürlich, wenn du gesagt hättest, hier Sommer und Sonne, hätte ich gesagt,
das yeah! wäre ja zu einfach. Das wäre zu
obwohl, wenn es zu heiß wird, ist es auch ein bisschen schwierig. Aber ohne Regen arbeiten ist immer das Geilste. Obwohl, ich bin super gut ausgestattet. Als Hundetrainerin bin ich vorbereitet.
Sehr gut. Ja, liebe Jasmin, dann vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Das war's für heute. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese kleine Sonderfolge. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke euch fürs Zuhören und ja, Sophie, danke, dass du meinen Podcast hier so ein bisschen übernommen hast. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen mehr in mein Leben mitbringen und auch, dass ich so meine Problemchen habe und auch, ja, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Also ja, danke und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder und dann bin ich wieder die Gastgeberin richtig. Also tschüss.
Tschüss.